Bleib so, wie du bist. Genau das wünschen wir uns immer wieder. Zu was? Zum Geburtstag. Wer hat es schon mal bekommen, diesen Wunsch? Bleib so, wie du bist. Also nicht alle. Wer hat schon mal davon Gebrauch gemacht und dem anderen das gewünscht? Bleib so, wie du bist. Ein paar outen sich, sehr gut. Zum einen ist das erstmal ein Lob, bleib so, wie du bist. Also das heißt, es ist etwas an mir, was die Leute gut finden. Aber als ich darüber nachdachte, als ich diesen Wunsch weitergegeben habe, ist dieser Wunsch eigentlich nicht das, was wir uns wünschen sollten. Denn zu bleiben, wie wir sind, bedeutet Stillstand, bedeutet, ich verändere mich nicht. Und deswegen habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, ich sage nicht, bleib so, wie du bist, sondern bleib in der Lehre Jesu Christi. Denn das hat den Vorteil, wenn wir uns das einander wünschen, bleib in der Lehre Jesu Christi, dass diese Lehre, nicht die gähnende Lehre, sondern die Lehre aus dem Wort Gottes, dass sie in uns etwas bewirkt. Sie bewirkt in uns Veränderung. Wir dürfen nicht bleiben, wie wir sind, sondern wir dürfen uns verändern durch die Lehre Gottes. Es ist etwas, wo wir uns verändern dürfen und müssen, damit wir Christus immer ähnlicher werden. Und bevor wir in dem 1. Johannes Kapitel 2, 18 starten, möchte ich uns kurz erzählen, was in dem Brief überhaupt Johannes schreiben wollte an diese Gemeinde. Er hat 4 Hauptbotschaften, die er dort in diesem 1. Johannesbrief weitergeben möchte. Die erste große Hauptbotschaft ist, dass Gott Licht ist. Gott ist Licht. Die zweite ist, Gott ist Liebe. Gott ist Wahrheit. Die dritte und die vierte, Gott ist Leben. Und das Geniale ist, wir dürfen in dieses Licht hineinkommen. Wir dürfen dieser Aufforderung nachgehen und wir dürfen in diesem Licht bestehen bleiben. Wisst ihr warum? Weil genau das, was wir in der Anbetung schon gehört haben, Christus ist der, der mich gerecht stehen lässt in diesem Licht. Christus ist der, der mich gerecht macht und ich kann vor Gott treten in dieses Licht. Denn er hat für meine Sünde bezahlt. Die zweite Hauptbotschaft ist, Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, dürfen wir einander lieben. Wir werden herausgefordert in Kapitel 3 mit der Hauptbotschaft, dass wir einander lieben sollen und dürfen. Und weil Gott Wahrheit ist, dürfen wir an dieser Wahrheit festhalten, diese Wahrheit glauben. Wir als Evangeliumsgemeinde glauben, dass das Wort Gottes inspiriert ist. Es ist die Heilige Schrift, es ist das, was Gott uns niedergeschrieben hat. Und wir dürfen daran festhalten. Wir dürfen uns gewiss sein, das, was darin steht, ist gut für unser Leben. Es ist eine Leitplanke, es sind Gebote für uns, wo wir uns daran orientieren dürfen. Und weil Gott Leben ist, dürfen auch wir leben. Wir müssen nicht in diesem Tod bleiben. Wir dürfen leben, weil Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist unter den Lebendigen. Aber das wäre so schön, wenn wir ein Leben leben dürften, wo es keine Angriffe geben würde. Und genau deswegen wurde aber der Johannesbrief geschrieben, weil es Angriffe gegeben hat. Und Johannes nimmt uns in Kapitel 2 von Vers 18 bis 28 mit hinein und er möchte uns in dem Text einmal vor eine Warnung stellen. Er warnt uns vor etwas, vor der letzten Stunde und die Zeichen in der letzten Stunde. Und dann fordert er uns heraus, unterscheide. Und dazu unterscheide zwischen Wahrheit und Lüge. Unterscheide zwischen echten Christusnachfolgern und die, die es nur bekennen mit ihren Lippen. Und die dritte Herausforderung ist, bleibe. Und ich möchte diesen Text zum Anfang lesen. 1. Johannes 2 von Vers 18 bis 28. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Und daran erkennen wir, dass es was ist? Die letzte Stunde. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern so, wie euch die Salbung selbst über alles belehrt. Ist es wahr und keine Lüge, und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Das Interessante ist, Johannes beginnt diesem Abschnitt mit einer Warnung. Wer hat von euch schon mal eine Warnung bekommen? Es gibt unterschiedliche Warnungen. Man kann mit dem Stock stehen und einen warnen. Aber Johannes, er macht das hier anders. Er nimmt nicht diesen Stock, weil es seine geliebten Kinder sind. Es sind seine Nachahmer. Es sind die Menschen, für die er kämpft, für die er brennt, mit denen er mitfiebert. Er möchte ihnen es weitergeben. Er schreibt in anderen Übersetzungen, meine Kindlein, wie ein liebender Vater, der sich seinen Kindern zuwendet. Er möchte, dass sie diese Warnung ernst nehmen. Er möchte, dass sie diese Warnung zu Herzen nehmen. Diese Warnung ist gut für euch. Es ist die letzte Stunde. Jeder von uns kennt diesen Begriff der letzten Stunde und doch kann es etwas Unterschiedliches bedeuten. Kinder, ich hoffe, ihr erinnert euch an dieser Predigt, wenn ihr in der nächsten Woche ist, wieder Schule. Und ich weiß es von meiner Schule damals, als die letzte Stunde geklingelt hat. Man hat sich gefreut, Endspurt, noch eine Stunde und dann ist wieder Schule vorbei. Am Freitag noch besser, noch eine Stunde und dann ist wieder Wochenende. Vor den Ferien noch eine Stunde und dann haben wir Ferien. Auch das Jahr hat die letzte Stunde. Da feiern wir die Silvesterfeier meistens. Wir machen einen Jahresrückblick. Das Jahr geht auch zu Neige mit einer letzten Stunde. Oder wir sagen auch, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Johannes beschreibt die letzte Stunde 90 nach Christus. 90 nach Christus schreibt Johannes über die letzte Stunde. Und ich musste darüber nachdenken, wenn ein Läufer einen Wettlauf macht, und in seiner letzten Zeit nochmal so richtig Gas gibt. Nochmal so richtig alles gibt, damit er in das Ziel hineinläuft. Womöglich am besten als Erster. Und ich glaube, dass es hier auch eine Aufmunterung, eine Warnung und eine Aufmunterung zugleich. Lasst uns wach werden. Es ist die letzte Stunde. In der Bibel wird die letzte Stunde auch dafür verwendet, um zu beschreiben, dass die Erde und die Menschheit an einer Zeitepoche hängt. Es wird zum Ende gehen. Und das Gute ist, wir haben die gute Nachricht, Jesus kommt wieder. Ja, vielleicht sagst du, diese Stunde dauert ganz schön lang. Ich weiß. Johannes hat es 90 nach Christus geschrieben und der schreibt von einer letzten Stunde. Aber bevor Jesus Christus wiederkommt, steht etwas von einem Antichrist. Dieser Antichrist wird kurz vor der Wiederkunft Christi hervorkommen und mit all seiner Macht und mit all seiner Kraft dagegen ankämpfen. Er wird alles dranlegen, um die Gemeinde zu zerreißen, Menschen vom Weg abzubringen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nochmal in der letzten Stunde neu fokussieren, dass wir uns wachrütteln einander, dass wir aufmerksam sind, dass wir unseren Fokus darauf legen, worauf es wirklich ankommt. Wir dürfen uns gewiss sein, es besteht die Gefahr des Antichristen oder der Antichristin. Es gibt Antichristen, die in ihrer Denkweise antichristlich sind. Es gibt Antichristen, die in ihrer Handlung antichristlich handeln. Und es gibt auch ein antichristliches System. Und vielleicht hast du das auch schon in deinem Leben festgestellt, je nachdem, wie du groß geworden bist. Aber wenn du von Gottes Wort nie etwas gehört hast und dann an den Tag deiner Errettung zurückdenkst, die Bibel aufgeschlagen hast, dann gibt es Momente, wo du auf einmal göttliche Wahrheiten liest, die mit deinem Leben kollidieren, die aufzeigen, das, was du bisher gedacht und gelebt und gehandelt hast, stimmt nicht mit Gott überein. Du hast antichristlich gedacht, du hast antichristlich gehandelt. Die Politik unserer Zeit ist antichristlich. Bei unserem letzten Politiker ist es vielleicht aufgefallen, er hatte noch nicht mal dieses Ritual gemacht, so wahr mir Gott helfe. Die anderen Politiker sagen es vielleicht, die Frage ist, meinen sie es auch so? Das System, in dem wir leben, ist antichristlich. Nochmal ein ganz klassisches Beispiel, wenn wir darüber nachdenken, Gott ist was? Gott ist Licht, Gott ist Liebe, Gott ist die Wahrheit, Gott ist das Leben. Das ist das, was Johannes in seinem Brief zeigt. Und wenn wir nur einen Punkt herausnehmen, Gott ist Liebe. Wie denkt Gott über Liebe? Wie denkt Gott über die Ehe? Wenn wir Gottes Bild daneben halten, Gott denkt über Ehe, es soll ein Mann und eine Frau da sein und diese Ehe schließen. Heute sagt die Welt, ja, weil sie antichristlich geprägt ist, sagt sie, Ehe kann vielschichtig sein. Sie verkaufen es als eine Wahrheit, als eine Freiheit, die sie sich herausnehmen. Aber das ist eine Lüge. Ehe kann auch anders sein. Gott sagt, Kinder, was sagt Gott zu euch? Kinder, seid gehorsam euren Eltern. Wer hat das von den Eltern schon mal erlebt, wo die Kinder nach Hause kamen? Wir haben auch Rechte. Die Kinder kommen nach Hause und sagen auf einmal, wir haben Rechte. Wo du denkst so, wo hat der das aufgeschnappt? Was ist mit dem falsch? Und da merken wir, wir leben in einem antichristlichen System, wo Werte ganz anders sind, wie sie Gott für uns haben möchte. Im Alten Testament wurden Priester als ein Schatten für Christus zwischen Mensch und Gott gestellt. Doch sie missbrauchten die Position. Sie missbrauchten diese Position und sie handelten gegen Gott. Sie handelten in Sünde. Sie taten das Böse. Sie haben nicht mehr das gesucht, was Gott für sie und das Volk haben wollte. Zu Jesu Zeiten gab es die antichristlichen Pharisäer. Die Pharisäer, die die Schriften eigentlich so gut kannten, aber Jesus ihren Messias nicht annahmen. Wir haben das letzte Woche bei Ostern gehört. Sie konnten Jesus nicht annehmen, trotz ihres gewaltigen Wissens aus der alten Schrift. Ja, Gott, den Vater Abrahams, zu dem wollten sie stehen. Aber Jesus, er passt nicht in unsere Theologie. Den können wir nicht annehmen. Jesus Christus passte nicht in ihr Bild. Zu Zeiten des Johannes, als er diesen Brief schrieb, gab es Menschen, die es geleugnet haben, dass Jesus Mensch geworden ist. Ja, sogar damals wurde es schon diskutiert, kurz danach, wo Jesus in den Himmel gefahren ist. Obwohl es noch Augenzeugen gab, so wie Johannes. Johannes war noch ein leibhaftiger Augenzeuge, der mitbekommen hat, wie Jesus gelebt hat. Der es mitbekommen hat, wie Jesus sein Leben gegeben hat für dich und mich. Der es mitbekommen hat, wie er in den Himmel gefahren ist. Er war Zeitzeuge und dann stehen auf einmal diese Antichristen auf und die behaupten etwas, was nicht der Wahrheit entspricht. Sie behaupten, dieser Jesus war irgendein Geist. Dieser Jesus, er ist nicht Fleisch geworden. Er ist nicht das, was wir im Johannesevangelium lesen. Oh doch, Johannes wollte es klarstellen. Oh doch, Jesus ist Fleisch geworden. Jesus ist Mensch geworden für dich und mich. Auch Paulus musste es erleben auf seiner dritten Missionsreise. Da lesen wir auch das im Wort Gottes, wie er zu den Ältesten sprach und sie warnte und sagte, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Schon damals gab es das Problem, dass innerhalb der Gemeinde Menschen nicht christuszentriert lebten. Ihnen war es egal. Sie wirkten nicht dafür, Nachfolger für Christus zu gewinnen. Sie wollten Nachfolger für sich, hinter sich bringen. Johannes beschreibt die Antichristen, die eine Gefahr für uns sind, die bei uns sind, aber sie sind nicht von uns. Ihre Lehre über Jesus stimmt nicht überein mit der Lehre, die wir verkündigen, mit der Lehre, die wir im Wort Gottes finden. Aber ich habe mich gefragt, von welcher Salbung schreibt Johannes hier? Woher kommt das überhaupt? Woher kommt das mit dieser Salbung? Die Salbung geht auf die Hirten zurück. Es ist ein spannendes Ding. Kinder, könnt ihr auch vielleicht zuhören. Werdet ihr vielleicht im Biologieunterricht haben? Wahrscheinlich nicht. Die Hirten, sie mussten auf ihre Schafe aufpassen. Denn sie haben nicht eine E-Mail wie eure Eltern bekommen. Achtung, wir haben wieder Läusealarm in der Schule. Die Hirten mussten auf ihre Schafe aufpassen, denn sie hatten das Problem, dass Läuse, Insekten, kleine Viecher über das Fell von den Schafen nach oben gelangen wollten, in die Hörkanäle und Bakterien hineinsetzen wollten. Und damit konnten sie ein Schaf töten. Und der Hirte war darauf bedacht, dass sie dieses Schaf ihr Haupt geölt haben, damit diese Viecher von dem Fell an diesem Öl entlang ausrutschen und nicht in die Hörkanäle kamen. Das war eine Praxis, die die Hirten damals vollzogen an den Schafen. Im Alten Testament wurden Menschen von Gott auserwählt. Bevor ein König sein konnte, was musste mit ihm geschehen? Er musste gesalbt werden. Er musste genauso wie ein Priester, wie ein Prophet gesalbt werden. Er war auserwählt. Ein König, ein Priester oder auch ein Prophet wurde ein Gesalbter genannt. Man hat es nicht nur vollzogen sinnbildlich, sondern er wurde Gesalbter genannt. Du bist auserwählt. Du bist von Gott auserwählt, für das Volk zu dienen, zu wirken, zu regieren, für das Volk vorzustehen. Und das Geniale ist, Jesus Christus, er war nicht nur König, er war nicht nur Priester, nicht nur Prophet. Jesus Christus war alles in einem. Jesus Christus war König, Jesus Christus war Priester und Prophet. Jesus Christus wurde auserwählt als Opfer von seinem Vater, für die ganze Menschheit zu sterben. Die ganze Sünde auf sich zu nehmen. Er trug den Titel Sohn Gottes. Jeder Mensch, der seine Sünde zu Jesus gebracht hatte, der zugegeben hat, dass er sein Werk am Kreuz braucht, um gerettet zu werden, wird genauso gesalbt mit dem Heiligen Geist. Davon spricht Johannes hier von der Salbung. Jeder, der Jesus Christus annimmt, seine Sünden vor ihm bekennt, wird gesalbt mit dem Heiligen Geist. Nicht mehr symbolisch mit dem Öl, sondern du wurdest auserwählt von Gott. Johannes sagt, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet. Nein, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Lügner sind Menschen, die Jesus nicht annehmen. Lügner sind die Menschen, die sagen, meine eigenen Werke reichen aus. Ich bin gut genug. Meine Gerechtigkeit ist so gut, ich brauche Jesus nicht. Und sie haben ein Riesenproblem. Sie erkennen ihre Sündhaftigkeit nicht. Sie wollen durch ihre eigene Gerechtigkeit Teil der Gemeinden werden. Sie streuen sich darunter. Und wenn du Gott, den Vater, leugnest, wenn du Jesus Christus leugnest, seinen Sohn, bist du derjenige, vor dem uns Johannes hier warnt, dann bist du die Lüge, die in das Gehör hinein möchte. So wie die Läuse bei den Schafen in das Gehör hinein möchten. Dann bist du derjenige, der deine Mitmenschen in die Irre führt. Johannes fordert uns auf, unterscheide. Und er stellt uns nicht vor einer schwierigen Entscheidung, sondern diese Entscheidung ist eine recht einfache, eine recht klare Unterscheidung. Er sagt, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also wenn du den Sohn leugnest, hast du den Vater nicht. Und genauso auch andersrum, wer den Sohn bekennt, der hat den Vater. Wir spannen den Bogen zurück. Womit bist du gesalbt? Johannes schreibt es an seine Kinder. Kindlein, meine Kinder. Er spricht eine Warnung aus und doch stellt er uns vor diese Entscheidung mit einer Gewissheit. Wenn wir das Werk am Kreuz für uns angenommen haben, dürfen wir wissen, wir haben diese unsichtbare Salbung bekommen. Wir sind mit dem Heiligen Geist gesalbt worden. Weiter führt er aus, was ihr gehört habt, das bleibe in euch. Er appelliert nochmal zurück, was ihr gehört habt, das bleibe in euch. Und wenn in euch das bleibt, was ihr gehört habt, so werdet ihr auch den Sohn und in dem Vater bleiben. Johannes schreibt hier an seine Kinder. Er möchte sie gewiss machen. Genauso wie Paulus an Timotheus schrieb. Was schrieb er da? Die Gemeindestunde, kann sich vielleicht noch jemand erinnern. In der letzten Gemeindestunde haben wir darüber nachgedacht, was Paulus an Timotheus geschrieben hat. Da hat Paulus an Timotheus geschrieben, du aber bleibe in dem, was du gehört hast. Von wem? Von deiner Mutter und von deiner Großmutter. An diesem Evangelium sollte Timotheus bleiben. Und genau das nimmt Johannes hier nochmal auf und sagt, bleibe darin. In was sollen wir eigentlich bleiben? Was ist die eigentliche Botschaft? Woran hältst du dich eigentlich fest? Und dazu möchte ich Lukas 4, 16 bis 20 mit uns lesen. Jesus ist gekommen, um den Armen die frohe Botschaft zu verkündigen. Die Armen sind nicht die materiell arm sind. Jesus ist gekommen, dir die frohe Botschaft zu bringen. Er ist nicht gekommen, dir Reichtum zu schenken. Er ist gekommen für die Unterdrückten. Er ist gekommen für die Armen. Er ist gekommen für dich, wenn du begriffen hast, ich bin arm dran ohne diesen Herrn Jesus. Ich brauche das Erlösungswerk. Jesus ist gekommen, um zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Bist du einer, der Zerbruch erlebt hat? Bist du einer, der gebrochen vor Jesus steht? Bist du ein Mensch, der tiefes Leid erfährt? Vielleicht einen geliebten Menschen, den du verloren hast durch Tod. Du hast Sehnsucht. Du hast eine Leere nach diesem Menschen. Du hast eine Krankheit, die Jesus dir auferlegt hat. Und du bittest ihm, dich zu heilen. Jesus ist nicht primär gekommen, um dein körperliches Heilen wiederherzustellen, sondern Jesus ist gekommen, damit du in deinem Leid Trost erlebst. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat uns nicht im Leid alleine gelassen. Jesus weiß, dass wir leiden. Er hat gelitten. Er ist gekommen und hat für den Menschen gelitten. Er hat gesagt, hier bin ich. Er hat sich gegeben für dich und mich. Er hat sich in den Riss gestellt. Er hat bezahlt für uns. Er weiß es, wie es heißt, zu leiden. Er weiß es, was es heißt, verlassen sein vom Vater. Und Jesus ist gekommen, uns im Leid zu trösten. Bist du ein Mensch, der erlebt, wie Hoffnungslosigkeit in deinem Leben sich vielleicht breit macht? Du glaubst dieser Lüge, die dir sagt, ich bin hoffnungslos verloren. Ich bin der Schlimmste von allen. Ich komme sonntags hierher und es ist alles gut bei den anderen. Ich bin der hoffnungsloseste Fall, den es überhaupt gibt. Wisst ihr, was ich sagen darf? Jesus ist gekommen, um dir Hoffnung zu geben. Da, wo du keine Hoffnung mehr siehst, Jesus möchte dir Hoffnung schenken. Er möchte dir in deiner Sackgasse zeigen, es gibt einen Ausweg. Dieser Ausweg ist Jesus. Dieser Ausweg bin ich. Jesus heilt das zerbrochenste Herz, was du dir nur vorstellen kannst. Es gibt kein zerbrochenes Herz, was Jesus nicht nimmt und es wiederherstellt. Das ist die gute Nachricht. Es gibt kein zerbrochenes Herz, was Jesus nicht nimmt und wiederherstellt. Wenn du Gefangenschaft erlebst, in deinem Stolz, in deinem Geiz, in Wutausbrüche, in sexueller Unmoral, in Trunksucht, dann fühlt sich das an wie ein Gefangener. Es fühlt sich an wie in einer Spirale, wo du nicht mehr rauskommst. Aber wisst ihr, was ich euch sagen darf? Jesus schafft einen Ausweg. Jesus erkennt deine Sehnsucht in deinem Herzen. Er ist die Antwort auf deine Sehnsucht in deinem Herzen. Jesus kann dich befreien. Wenn du geistliche Blindheit oder Unterdrückung erlebst und du nicht mehr weißt, was ist Wahrheit unter all dieser Religion, die wir in unserem Land erleben, sind das die Evangelikalen oder doch vielleicht die Katholiken? Gott schenkt dir echte Freiheit. Er schenkt dir keine Religion. Er möchte nicht mit einem Stock vor dir stehen, sondern so wie Johannes sich als den liebenden Vater seinen Kindlein zuwendet, wendet sich Gott dir zu. Jesus Christus möchte dir Freiheit schenken. Und als Jesus diese Worte aus der Jesaja-Rolle vorlas, waren alle Augen auf ihn gerichtet. Und genau das war die Wahrheit von Anfang an, die Jesus selbst verkündigt hatte. Genau das war die Wahrheit, an die Johannes erinnert hatte. Das war das, wovor Johannes hier die Menschen warnen wollte. Unterscheide. Jesus ist die Wahrheit. Johannes meint, wenn er schreibt, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Ich bin dankbar dafür, dass Menschen nicht aufgestanden sind und einfach gegangen sind. Johannes hat gesagt, ihr habt es nicht nötig, dass man euch lehrt. Jetzt hätte man einfach rausgehen können und sagen, ich brauche die Predigt nicht mehr. Johannes hat gesagt, ihr habt es nicht nötig, dass euch gelehrt wird. Aber er meint es damit, dass wenn wir Predigern nachlaufen, die uns eine Wahrheit vermitteln, die nicht in der Wahrheit zu finden ist, in der Bibel, und nicht mit dem Geist Gottes, mit dem wir gesalbt worden sind, mit dem Heiligen Geist, der die Aufgabe hat, uns in aller Wahrheit zu führen, wenn er das nicht bestätigt, wenn wir das, was wir hören an Botschaft, wenn du das heute hörst, was ich heute predige und nicht im Gotteswort findest, dann hast du diese Botschaft nicht nötig gehabt. Dann sagt Johannes sogar, dann wende dich von dem ab. Die Gnostiker, die damals in diese Gemeinde kamen, sie wollten diese Wahrheitslüge verkündigen, Christus ist nicht Fleisch geworden. Christus war nur irgendeine Gestalt. Christus war nicht der verheißene Messias. Und ich möchte dich heute ermutigen, vor all dieser Warnung und vor all dieser Unterscheidung, dass wir gewiss sein dürfen, wenn du an das Evangelium glaubst, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Dann kann dir das niemand absprechen. Wenn jemand dir sagt, du brauchst noch dies und das, dann vergiss es. Wenn du glaubst an Jesus Christus, hast du das ewige Leben. Ein Zitat sagt es sehr treffend, das schreibt über die Wahrheit. Wenn sie neu ist, dann ist sie nicht wahr. Und wenn sie wahr ist, dann ist sie nicht neu. Haben wir verstanden? Wenn die Wahrheit neu ist, dann ist sie nicht wahr. Aber wenn sie wahr ist, wenn die Wahrheit verkündigt wird, dann ist sie nicht neu, denn die Wahrheit kommt aus Gottes Wort. Und ich möchte mit dem letzten Vers 28 abschließen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Jesus kommt wieder. Was machen diese Worte mit dir? Jesus kommt wieder. Und ich hoffe, dass es in uns eine Ermutigung in uns auslöst. Dass wir nicht erschrecken davor, dass Jesus wiederkommt, sondern dass wir uns gewiss sein dürfen, ja, es ist die letzte Stunde und an dieser letzten Stunde ist nichts Schlimmes. Diese letzte Stunde möchte uns ermutigen, nochmal alles dran zu legen, nochmal zu fokussieren auf das, was kommt, auf das, was wesentlich ist. Denn er hat gesagt, ich komme wieder, die Meinen zu holen. Jesus lebt und wir dürfen auch leben. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen. Lasst uns beten.